Hallo und herzlich willkommen im Macht-Was-Podcast. Heute geht's bei uns so richtig zur Sache. Es wird geboxt. Natürlich nicht so wirklich, aber wir sprechen drüber. Bernd Bönte ist zu Gast. Erfolgreicher Sportjournalist und Sportunternehmer. Den meisten von euch ist Bernd Bönte sicherlich bekannt als Manager der Klitschko-Brüder. Wir sprechen über diese beiden ukrainischen Schwergewichtsweltmeister, aber Herr Bönte hat nahezu alle Topboxer der letzten 30 Jahre kennengelernt. Mike Tyson war dabei, Evander Holyfield, Henry Maske oder auch Graziano Rocchigiani, um nur einige zu nennen. Und Herr Bönte hat auch den größten aller Zeiten, Cassius Clay, genannt Muhammad Ali, kennengelernt. Und dieser hat so richtig Eindruck hinterlassen. Aber dazu später mehr. Wir sprechen über die Persönlichkeiten all dieser Boxer, aber Bernd Bönte lässt uns natürlich auch einen Blick ganz tief hinter die Kulissen des Businesses schauen. Wie wird dort Geld verdient und wer sind diejenigen, die Entscheidungen treffen? Wie schafft man es ganz nach oben und wie bleibt man für so lange Zeit genau dort? Garniert wird das Ganze mit der einen oder anderen Insider-Story. Mike Tyson beißt Evander Holyfield ins Ohr oder Massenschlägerei im Madison Square Garden. Um nur einige Stichworte zu nennen. Viel Spaß beim Hören und wenn es euch gefallen hat, bewertet unseren Podcast doch bitte mit ganz, ganz vielen Sternen. Und vielleicht habt ihr ja noch den einen oder anderen netten Kommentar, den ihr uns da lassen könnt. Viel Spaß beim Hören. Auf geht's. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Macht-Was-Podcast. Ich habe heute zu Gast Bernd Bönte, der vielen von euch bekannt ist aus dem Umfeld des Profiboxens. Mehr möchte ich aber gar nicht dazu sagen, sondern sage einfach mal, Herr Bönte, haben Sie Lust, sich kurz vorzustellen?
Ja, hallo, grüß euch zu Hause oder wo auch immer ihr seid. Ja, ihr kennt mich wahrscheinlich als Manager, wie es immer so schön hieß, der Klitschko-Brüder. Eigentlich war ich über viele Jahre, also konkret 11, 12 Jahre Geschäftsführer unserer gemeinsamen Firma, der Klitschko Management Group. Und davor habe ich sehr lange als Manager der beiden gearbeitet und davor 20 Jahre als Sportjournalist.
Das ist schon mal eine sehr lange Karriere. Vielleicht bevor wir auf die Themen eingehen, die mit den Klitschkos zusammenhängen und die natürlich alle auch interessieren. Vielleicht haben Sie Lust, nochmal auch auf die Zeit davor mit uns oder über die Zeit davor mit uns zu sprechen. Sie haben klassisch als Sportjournalist angefangen, Ihre Karriere.
Exakt. Ich habe während des Studiums, ich habe Geschichte, Germanistik und Politologie studiert, ein Magisterstudium gemacht, auch als Magister den Magisterabschluss gemacht. Und während des Studiums habe ich in München damals an der LMU schon für eine Stadtzeitung über Musik, Sport berichtet, war bei Bayern, bei 60, beim Eishockey, Musik, Konzerte, alles Mögliche. Und das hat mich dann schon während des Studiums geprägt. Und dann war eigentlich irgendwann auch sehr klar, dass ich in den Bereich des Sportjournalismus gehen möchte. Habe dann ein Praktikum und später eine Hospitanz beim Bayerischen Rundfunk gemacht. Hatte dort auch das Vergnügen, mit Thomas Gottschalk und Günter Jauch in einer Sendung, damals, also wie gesagt, als Hospitant sitzen zu dürfen und mir den Humor der beiden anzuschauen und anzuhören. Also das hat wirklich Spaß gemacht, war eine großartige Zeit. Und da haben mich viele Leute eben auch unterstützt in der Zeit, sehr, sehr stark auch Gerd Rubenbauer, vielen von euch sicherlich auch bekannt als
bayerischer
Sport. Als Kommentator auch des Finals bei der WM in Italien 1990. Ein großartiger Sportjournalist, großartiger Kommentator. Und ja, so ging das dann peu à peu.
Ja. Das heißt, Musik und Sport als Journalist, so mehr so die Themen, die auch Spaß machen, wo man sagt, irgendwie das, was man in der Freizeit macht, wenn man darüber dann auch noch berichtet und daraus den Job sozusagen gestaltet, dann perfektes Leben.
Ja, das muss ich sagen, ist in der Retrospektive sicherlich mein großer Vorteil. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht.
Okay.
Das kann ich wirklich genau so sagen und das hat mir auch immer Spaß gemacht. Ich meine, natürlich habe ich im Beruf auch viel Stress gehabt, wie jeder, der aktiv ist, Großes bewegen kann, auch gerade in den Zeiten dann im Boxbusiness. Aber nichtsdestoweniger habe ich mich immer für Sport interessiert. Sport und Musik waren immer meine Hobbys und gerade Sport konnte ich dann eben zum Beruf machen.
Und als Sie dann ja, sich die Themen im Sport aus, konnten Sie sich die aussuchen eigentlich, über die Sie berichtet haben dann? Oder ist das eher so gewesen, dass man sagt, naja, ich spezialisiere mich jetzt meinetwegen auf Fußball und Boxen und berichte dann immer darüber, oder wie ist das gelaufen?
Ja, ich habe über viele Sportarten berichtet. Ich habe angefangen, wie gesagt, also geschrieben bei der Abendzeitung München, war dann beim Bayerischen Rundfunk, Hörfunk, habe über Tennis berichtet, Fußball, Eishockey, Handball, Boxen, also ganz breit aufgestellt, war dann auch in der RAN-Redaktion, als Reinhold Beckmann damals das geleitet hat und Fußball-Bundesliga das erste Mal beim Privatsender war. Und das hat großen Spaß gemacht.
Aber das war eine spannende Zeit.
Genau, da habe ich mich aber eben vornehmlich mit Fußball beschäftigt und war eigentlich jedes Wochenende unterwegs, Freitag, abends, zweite Liga, samstags dann, keine Ahnung, Bökelberg, Gladbach, sonntags dann in Rostock, wo auch immer, in dieser Republik. Und das hat Spaß gemacht. Also das war eine großartige Zeit. Und gerade wenn man jung ist, hat man auch Spaß am Reisen. Und ich habe wirklich, glaube ich, alle Stadien in Deutschland kennengelernt.
Okay, und wie kommt man dann, wenn man auch insbesondere Fußball dann relativ viel macht, wie kommt man dann zum Boxen? Das ist ja doch irgendwie eigentlich eine ganz andere Sportart. Hatten Sie da vorher schon Affinität zu oder hat Boxen, sich die entwickelt?
Boxen hat mich eigentlich immer schon interessiert. Also mein Vater hat in der Uni-Staffel der Uni Münster geboxt, hat auch sehr, sehr gut Fußball gespielt. Die waren sogar deutscher Meister, also Uni-Meister. Und hat seinen drei Söhnen dann immer vom Fußball, Boxen vorgeschwärmt. Wir haben zu Hause von ihm immer ein bisschen Boxtraining bekommen.
Okay.
Konnten uns also durchaus verteidigen, wenn es mal eng wurde. Aber für mich war eigentlich so der große Pluspunkt, dass ich mit Muhammad Ali, damals noch Cassius Clay, aufgewachsen bin. Und mein Vater mir damals, da war ich ja wirklich noch ein Kind, gesagt hat, Bernd, heute kannst du mit mir aufstehen, du wirst heute die Zukunft des Boxens sehen. Ich habe den 1960 in Rom bei den Olympischen Spielen gesehen, als er Olympiasieger wurde. Dieser Mann, Cassius Clay, das ist die Zukunft des Boxens. Das weiß ich noch wie heute, dass mein Vater mir das damals sagte.
Okay.
Und ab dem Moment habe ich, glaube ich, jeden Kampf von Muhammad Ali verfolgt, bin nachts immer aufgestanden, habe ihn dann später in meinem Berufsleben häufiger treffen dürfen. Das war für mich das Größte, weil Ali ist für mich durch seine Leistung innerhalb und außerhalb des Rings wirklich, also für mich persönlich, der größte Mensch, den ich je begegnet bin. War immer mein Idol, habe ihn wirklich geliebt und hat mir viel bedeutet. Und über ihn bin ich dann eigentlich auch, und über meinen Vater natürlich, immer am Boxen dran geblieben, habe mich immer für Boxen interessiert. Und dann gab es damals, das war eigentlich so der Schlüsselmoment, kann man sagen, gab es bei Tele5 einen damaligen Sportchef, Christian Brandl, leider verstorben mittlerweile, Gott hab ihn selig, hat dann damals zu mir gesagt, Bernd, schau mal, wir haben hier von ESPN ganz viele Bänder übers Boxen. Hast du nicht Interesse am Boxen und daraus was zu kreieren? Und dann habe ich damals bei Tele5 eine Boxsendung kreiert, jede Woche Highlight-Kämpfe, also Best-of-Kämpfe. Ja? Da waren dann Kämpfe dabei wie Sugar Ray Leonard gegen Marvin Hagler, Hagler gegen Hearns, Hagler gegen Antu Fermo, also großartige Kämpfe, auch Muhammad Ali-Kämpfe, wirklich absolute Highlights des Boxens mit großen Legenden. Da habe ich eine Sendung kreiert, Woche für Woche, und die hatte wirklich richtig gute Einschaltquoten bei
okay.
TV5, viele Fans. Und so ging das dann weiter. Aber nichtsdestoweniger waren dann zwischendrin auch Breaks, wo ich dann mich nicht mit Boxen beschäftigt habe. Und später war ich dann bei Premiere.
Ja.
Und die haben einen exklusiven Vertrag gehabt mit einem deutschen Promoter damals, Klaus-Peter Kohl aus Hamburg und Universum Box Promotion. Und wir hatten gleichzeitig wirklich alle Highlights der internationalen Boxkämpfe.
Ja.
Damals waren eben große Schwergewichtsakteure im Ring gestanden, wie Evander Holyfield, George Foreman, Lennox Lewis, Mike Tyson, Riddick Bowe. Also das war schon grandios. Das war so nach der Ali-Ära, würde ich sagen, die beste Ära des Schwergewichts.
Das war so in den 90ern dann?
Genau, das waren die 90er. Und da gab es großartige Duelle zwischen diesen eben genannten. Und die haben wir alle exklusiv übertragen und hatten eine riesige Fangemeinde. Ich glaube, bis heute ist das der Peak bei Premiere, ist ja der Vorgänger von Sky. Die haben nie so viele Abos verkauft wie vor dem zweiten Kampf zwischen Evander Holyfield und Mike Tyson, dem berühmt-berüchtigten Orbis-Kampf.
Da war das Ohr dann ab. Ja?
Ein Teil zumindest.
Und Sie haben die Kämpfe dann moderiert.
Kommentiert. Auch teilweise moderiert, aber beispielsweise die beiden Kämpfe zwischen Mike Tyson und Holyfield habe ich beide kommentiert.
Ja, wenn wir da kurz mal stoppen, was geht einem durch den Kopf, wenn man am Ring sitzt und sieht, wie ein Boxer dem anderen ein Stück vom Ohr abbeißt? Oder konnte man das überhaupt sehen? Irgendwie von
nicht sofort. Also ich habe den zweiten Kampf damals 97 mit Axel Schulz kommentiert. Axel war mein Experte neben mir am Ring. Wir saßen wirklich erste Reihe. Und plötzlich schrie Axel, er hat ihm ins Ohr gebissen. Das weiß ich noch wie heute. Und dann sah man das auch in der Slow-Mo, dass es genau so war. Und das ist schon Wahnsinn, weil man natürlich in der Retrospektive auch weiß, dass Tyson ja ganz bewusst mit diesem Ziel in diese Runde gegangen sein muss, weil mit einem Mundschutz, den man drin haben muss, kann man nicht beißen.
Ja. Das heißt, er hat den Mundschutz vorher ausgespuckt.
Genau, scheinbar. Und dann zugebissen. Und das ist natürlich bis heute der größte Skandal im Boxbusiness. Und ich glaube, jeder, das merke ich heute noch, den man sagt, man war bei diesem Kampf dabei, der sagt, Wahnsinn.
Ja, gut.
Auch wenn es für uns natürlich damals extrem ernüchternd war.
Ja.
Weil wir haben uns auf einen riesigen Kampf gefreut, weil der erste im Jahr davor war grandios, ging hin und her und am Ende war Tyson ausgenockt als großer Favorit von Evander Holyfield. Und man dachte natürlich, er kann jetzt an bestimmten Stellschrauben drehen, kann was ändern und dann war der Kampf in Runde 3 vorbei. War natürlich für alle und speziell für die in Deutschland dann mitten in der Nacht aufgestanden sind, mehr als ernüchternd.
Ja. Und in der Zeit, als Sie da bei Premiere, beziehungsweise was heute Sky ist, waren, da haben Sie dann auch die Boxgrößen der, die deutschen Boxgrößen, keine Ahnung, Henry Maske, Darius Michalczewski und wer da, Graziano Rocchiani.
Genau.
Das waren dann auch so die Kämpfe, die Sie dann auch mit kommentiert haben, insofern Sie bei Sky gelaufen sind, oder?
Genau, wie gesagt, teils, die bestimmte Kämpfe von Graziano Rocchiani und Darius Michalczewski, ja, Darius hatte damals einen Exklusivvertrag mit Premiere. Grazianos Kämpfe haben wir teilweise übertragen. Henry Maske lief bei RTL.
Ah,
aber ich kenne ihn gut, wir kennen uns gut, wir sind befreundet. Das ist natürlich jemand, dem das deutsche Boxen sehr, sehr viel zu verdanken hat. Haben auch die Klitschko später immer gesagt, ohne Henry Maske hätte es diesen Aufschwung natürlich nicht gegeben.
Ja. Und das ehemaliger NVA-Soldat sozusagen aus der DDR, der nach der politischen Wende eine doch durchaus große Karriere hingelegt hat.
Sehr große Karriere, also ganz, ganz großartige Leistung und auch wurde immer der Gentleman genannt.
Ja.
Und ich kann das bestätigen, er ist ein großartiger Typ, auch außerhalb des Rings.
Ja. Und Sie als Sportjournalist, jetzt sind wir schon relativ tief drin im Thema Boxen, war gar nicht so sehr mein Plan, ehrlicherweise, aber wenn man dann, Sie sagen Gentleman-Boxer Henry Maske, wenn Sie auf die Kämpfe von außen drauf geschaut haben, wie sehr waren Sie Fachmann, der analysiert hat, und wie sehr waren Sie dann auch Fan, der einen bestimmten Boxstil eines Boxers präferiert hat? Konnte man das auseinanderhalten?
Ja, gut, ich meine, als Experte kann man natürlich sehen, wo Fehler gemacht werden, was jemand gut macht von der Taktik. Und ansonsten als Kommentator ist ja klar, dass ich da natürlich versucht habe, prinzipiell sehr objektiv und nüchtern an die Sache ranzugehen und auf keinen Fall durchblicken zu lassen, für wen mein Herz schlägt. Das versteht sich von selbst.
Ja. Das heißt, am Ende zählte dann sozusagen in der professionellen Berichterstattung, wer hat gewonnen und warum hat er gewonnen.
Genau.
Und wer verloren hat, da hat man dann analysiert, warum der verloren hat.
Aber ist ja klar, wenn ein deutscher Boxer, mit dem man eine Kooperation hat, gegen einen Boxer, sagen wir mal, aus England oder USA boxt, dass man dem die Daumen drückt, ist ja nichts anderes, als wenn die deutsche Nationalmannschaft gegen England spielt.
Ja.
Im WM-Halbfinale da darf man durchaus auch durchblicken lassen, dass man der deutschen Mannschaft die Daumen hält. Ich glaube, das versteht sich von selbst.
Das ist vielleicht auch so eine Besonderheit im Sportjournalismus, dass man da dann auch, zumindest in solchen Situationen auch, dass es dann positiv vom Zuschauer oder Zuhörer oder Leser wahrgenommen wird.
Ich finde, das ist anders, als das früher war in den 50er oder 60er Jahren, teilweise noch 70er Jahren, dass sehr nüchtern kommentiert wurde. Ich glaube, heute erwarten die Fans auch Emotionalität, dass man als Reporter mitgeht. Das wird gutiert und ich finde, das ist auch okay.
Ja, ja. Ein Punkt an der Stelle vielleicht, wenn wir heute mal auf das Thema gucken, wie sich vielleicht Sportberichterstattung verändert hat. Gibt es da irgendwas, was für Sie so total augenscheinlich ist? Oder neben der Emotionalität, die in den letzten 30 Jahren stärker in den Vordergrund getreten ist?
Gut, das ganze Leben hat sich durch die Digitalisierung verändert und natürlich auch der Sportjournalismus. Natürlich haben Medien eine andere Herangehensweise durch soziale Medien.
Ja.
Die Exklusivität, die man früher hatte, noch in der Zeit, als ich über Bayern berichtet habe, das ist natürlich eine andere geworden. Die Vereine haben ihre eigenen Facebook-Accounts, haben ihren eigenen Zugang zu den Fans, haben eine wahnsinnige Anhängerschaft, die ihnen verfolgt, ein Followership, die extrem ist. Und deswegen kann eine Exklusivität, glaube ich, für einen Sportjournalisten außerhalb der Vereinsberichterstattung, wenn wir zum Beispiel vom Fußball sprechen, natürlich nur eine ganz andere sein als früher. Man muss versuchen, Qualitätsjournalismus zu zeigen, versuchen, Geschichten zu recherchieren. Andererseits ist die Exklusivität natürlich logischerweise bei den Vereinen klar, dass ein Neuzugang, das erste Interview, sprechen wir vom HSV oder Bayern, natürlich auf deren Website macht, auf deren Facebook-Account, dass die das posten. Das versteht sich von selbst, das erwarten die Fans auch. Das ist nicht das Thema. Aber nichtsdestoweniger ist, glaube ich, immer noch die Zeit für Qualitätsjournalismus gegeben und wird auch gutiert.
Ja, ja. Ich muss gestehen, dass jetzt meine persönliche Wahrnehmung an der Stelle ist, dass es tatsächlich Qualitätsjournalismus gibt, dass aber an der einen oder anderen Stelle man manchmal auch den Eindruck hat, wenn jetzt ein Sportjournalist so ein Interview mit einem Fußballstar macht, das fast schon so ein Tick wichtiger ist, dann auf seinem eigenen Twitter-Account und vielleicht irgendwie bei Instagram zu posten, dass er mit diesem, dass der einfach mehr Fan ist als Journalist. Kai Diekmann hat mir mal in einem Interview gesagt, dass die Bild-Zeitung sich davon nicht sozusagen einfangen lässt und dass es da immer noch harten Journalismus und harte Fragen gibt. Wie sehen Sie das? Sehen Sie da so ein bisschen eine Annäherung? Oder?
Ich sehe da keinen Gegensatz.
Ja.
Also ich glaube, man kann genauso kritisch über einen Spieler berichten und ihm kritische Fragen stellen und trotzdem ein Foto eines Interviews mit ihm bei Instagram oder Facebook posten.
Ja.
Das sehe ich nicht als Gegensatz. Ich glaube, am Ende des Tages ist es immer wichtig, welche Einstellung hat der Sportjournalist, die Sportjournalistin. Wie geht sie an das Thema ran und stellt sie dann trotzdem natürlich kritische Fragen, weil ich natürlich da Hofberichterstattung vom Stapel lasse, macht das natürlich relativ wenig Sinn. Das muss natürlich gegeben sein und muss auch klar sein, aber ich glaube, das schließt sich nicht unbedingt aus.
Ja, okay. Wenn wir uns anschauen, wie Technologie, aber ja auch letztendlich die Rechtevermarktung hat sich ja im Sportbereich relativ stark geändert, auch in den letzten Jahren. Es gibt Player wie einen Amazon, die dazugekommen sind. Eine DAZN spielt in Europa eine relativ große Rolle. Wie ist da Ihre Wahrnehmung? Führt es schlicht nur dazu, dass einfach mehr Geld im Markt ist oder ändert sich auch strukturell etwas in der Sportberichterstattung?
Gut, die Frage ist, wie definiere ich strukturell? Ich glaube, die Journalisten, weil wir das Thema gerade hatten, die jetzt beispielsweise bei DAZN oder auch Amazon Prime arbeiten, arbeiten genauso gut, stark journalistisch wie die von ARD, ZDF oder RTL, um mal klassische Player zu nennen im TV-Bereich. Und natürlich hat sich das in der Vermarktung, in der Lizenzierung hat sich das natürlich verändert, weil völlig andere Summen plötzlich im Spiel sind. Riesige Player wie Amazon, die plötzlich bei der Champions League Vermarktung mitbieten. DAZN und ab übernächster Saison sind DAZN und Amazon Prime in Deutschland die exklusiven Berichterstatter im TV, was die Champions League betrifft.
Okay.
Und das ist schon ein gravierender Schritt.
Ja, ja. Wenn wir
das ist nicht negativ.
Nee, und das bezieht sich aber jetzt ja hauptsächlich auf das Thema Fußball. Fußball ist so die Ankersportart für TV-Berichterstattung auch. Gibt es andere Sportarten, wo Sie sagen würden, die könnten da auch dann den Sprung schaffen, sozusagen für diese Berichterstattung diese Wichtigkeit zu erreichen? Keine Ahnung, Formel 1 scheint mir gerade nicht so auf dem Weg ganz nach oben zu sein. Boxen hängt sehr stark an einzelnen Persönlichkeiten. Sehen Sie noch andere Themen, die irgendwie kommen können?
Ich glaube, es gibt viele Sportarten, die sehr, sehr interessant sind, natürlich eine etwas kleinere Fangemeinde haben. Ich finde Handball einen großartigen Sport. Eishockey, bin großer Eishockey-Fan, immer gewesen, habe selber bei Sat.1 über mehrere Jahre regelmäßig Eishockey kommentiert, moderiert, hat riesig Spaß gemacht. Auch eine tolle Sportart, aber natürlich haben all diese Sportarten nicht dieses Backing, diesen Einfluss, den der Fußball hat. Der Fußball überlagert alles.
Ja,
aber
ja.
Auch diese Sportarten haben natürlich ihre in der Rechteausschreibung durchaus Potenzial. Aber das hängt natürlich immer sehr, sehr stark von der Wahrnehmung ab. Und Fußball, ich wiederhole mich, überlagert natürlich alles.
Ja, ja. Man merkt schon, dass Sie an vielen Sportarten interessiert sind, sich auch in vielen Bereichen auskennen. Letztendlich sind Sie beim Boxen gelandet dann im nächsten Schritt in Ihrer Karriere und haben da dann auch quasi vom Journalisten sozusagen den Schritt zum Manager gemacht. Viele werden sich wahrscheinlich fragen, wie kam das? War das eher so Zufall oder war das auch eine bewusste Entscheidung?
Das war dann eine bewusste Entscheidung, hat sich ergeben, dadurch, dass ich die Klitschkos kennengelernt habe und dann ins Management gegangen bin. Ich habe die kennengelernt eben in meiner Zeit als Sportjournalist, als Berichterstatter von großen Boxkämpfen, eben in Las Vegas, in New York und so weiter. Und als die Klitschkos dann 1996 einen Promotervertrag bei Klaus-Peter Kohl in Hamburg unterschrieben hatten und wir auch Kämpfe eben von denen übertragen haben, haben wir uns natürlich kennengelernt.
Ja.
Ich hatte die beiden dann auch, als sie besser Deutsch sprachen, als Experten dabei bei großen Kämpfen von Holyfield, Tyson, wem auch immer. Und so haben wir uns kennen und schätzen gelernt und haben dann irgendwann gesagt, Mensch, man könnte da auch selber gemeinsam etwas bewegen. Und so hat sich das dann über den Schritt, den Zwischenschritt Manager der beiden,
ja,
der sehr, sehr viel im Beratungsbereich natürlich zu tun hat, aber auch ganz stark mit den beiden im Bereich der Medien gearbeitet hat, kam dann der Schritt 2007 zur gemeinsamen Firma und da habe ich dann als Geschäftsführer, bin ich noch heute, dann den nächsten Schritt gemacht.
Ja, ja. Und vielleicht, wenn wir auf die Managerphase eingehen, der Job eines Boxprofi-Managers ist dann Medienarbeit und sehr viel koordinativ drumherum zu machen. Oder gibt es da noch andere Themen, die Sie...
Ja, das ist Beratung natürlich eigentlich rundum.
Ja. Ja,
also wo man Hilfestellung leisten kann, wird man aktiv. Aber sehr stark natürlich beratend dann auch gegenüber dem Promoter beispielsweise.
Ja.
Weil in Deutschland ist es ja durchaus üblich, dass oder möglich, dass ein Promoter, ein Boxpromoter gleichzeitig auch Manager ist, was natürlich eigentlich einen Interessenskonflikt darstellt.
Ja.
In den USA ist das über die sogenannte Muhammad Ali-Gesetzgebung verboten. Und die Klitschkos haben das natürlich auch erkannt. Ich wurde dann ihr Manager und dann muss man natürlich auch eben schauen, dass man mit dem Promoter vernünftig zusammenarbeitet, aber eben schaut, wo sind die Grenzen, wie kann man einen Vertrag besser ausgestalten und so weiter und so weiter.
Ja, wo Sie das gerade sagen, mögen Sie erläutern, was so die Aufgaben der unterschiedlich handelnden Personen sind? Also der Manager betreut den Sportler rundherum sozusagen, mhm, und ist vielleicht auch ein Stück weit sein Sprachrohr nach draußen.
Vermarktet ihn, ja, ist für die PR-Aktivitäten zuständig. Rundum und der Promoter ist eigentlich, kann man sagen, simpel in Anführungszeichen, der Veranstalter.
Okay, das heißt,
macht aber eben, das ist das Gravierende, vor allem dort Aktivitäten, wo es ums große Geld geht, sprich die TV-Rechte-Verhandlungen. Und da sollte man natürlich im Zweifelsfall als Manager auch mit am Tisch sitzen, ja, und schauen, dass das alles in die richtige Richtung geht und nicht in einer Blackbox landet, wo man dann am Ende des Tages nicht weiß, wie werden die Gelder da wirklich verteilt.
Ja, ja. Wie funktioniert so ein Boxkampf wirtschaftlich? Der Promoter hat unterschiedliche Profiboxer unter Vertrag. Es gibt einen Titelkampf oder auch nicht einen Titelkampf. Organisiert der dann den Gegner, der Promoter, oder wie funktioniert das?
Das kommt immer auf die Ebene an. Wenn es um, wenn wir jetzt, also einfachste ist natürlich, wenn man jetzt mal vom Thema Klitschko ausgeht.
Ja.
Da gab es, im Boxen gibt es, wenn wir jetzt über zum Beispiel WM-Kämpfe sprechen, gibt es die Möglichkeit, freiwillige Titelverteidigung zu machen. Das heißt, da kann man sich als Weltmeister aus den Top 15 einen raussuchen als Gegner. Ja. Und einmal im Jahr, 12 bis 15 Monate ist so die allgemeine Regel, gibt es dann bei den Verbänden eine sogenannte Pflichtverteidigung.
Ja.
Und dann muss man den Gegner akzeptieren, der eben vom Verband an 1 gesetzt ist und gegen den man dann als nächstes antreten muss in einer bestimmten Zeitspanne.
Ja.
Gibt es eine Verhandlungsperiode und dann, wenn man sich da nicht einigen kann, kommt es zu sogenannten Purse Bid. Und dann entscheidet sich, wer das höchste Börsenangebot bei dem Verband abgibt. Und der hat dann die Veranstaltungsrechte inklusive auch der TV-Rechte.
Ja, das heißt,
und ein Boxkampf selber insgesamt, weil das war der Ausgangspunkt, der Frage, die Einnahmen generieren sich vornehmlich aus TV-Rechte-Einnahmen, national, international bei großen Kämpfen, Zuschauereinnahmen und der Vermarktung. Vermarktung des Ringbodens. Allgemeine Vermarktung,
ja,
beim Boxer Vermarktung auf der Hose,
ja,
Persönlichkeitsvermarktung, das sind so die,
ja,
die üblichen Eckpfosten.
Okay, das heißt, ein Promoter, wenn die beiden Kämpfer feststehen, dann werden diese beiden Kämpfer vom Promoter bezahlt und der wiederum refinanziert sich über die eben genannten Quellen,
genau,
seinen Kampf.
Genau.
Okay.
Und beim Thema Klitschko war das bei uns dann alles eben aus einer Hand.
Ja, ja.
Weil wir gleichzeitig Promoter, Veranstalter und auch Management in
ja,
einer,
ja,
Gruppe gab.
Das heißt im Prinzip einfach die Wertschöpfungskette nochmal ein bisschen breiter abgedeckt und da etwas tiefer.
Ja, vor allem kam alles aus einer Hand.
Ja, ja.
Das heißt, man musste sich nicht mit einem Promoter auseinandersetzen. Wie viel Prozent bekommt man hier, da, was zahlt das Fernsehen, sondern,
ja,
wir wussten es eben, wir haben die Verträge selber ausgehandelt, wir kannten die Zahlen,
ja,
die auf dem Tisch liegen und die im Pott sind und dementsprechend war das natürlich dann auch etwas einfacher, das Ganze zu handeln.
Ja, ja, das ist ja, wenn man so einen Quervergleich vielleicht in die Musikindustrie macht, so ein bisschen ähnlich wie die großen Bands gehen auf Tour und sind im Zweifel selber Veranstalter der Tournee oder haben eine eigene Tochterfirma gegründet, die genau, dann letztendlich die Veranstaltungsabwicklung macht. Und die nicht ganz so, ich sag mal, starken Künstler, die benötigen dann einen Veranstalter, der für sie die Hallen bucht und das Ticketing macht.
Gut, im Musikbusiness haben die Bands natürlich im Allgemeinen oder auch die großen Konzertagenturen die sogenannten lokalen Veranstalter,
ja,
die dann in den jeweiligen Städten für sie entsprechend da sind. Und klar, wir sprechen jetzt über normale Gigs, aber Großveranstaltungen wie die Stones beispielsweise, da sagen die von vornherein, wir bekommen 90-95%. Und die 5% musst du dann, aus den 5% musst du dann deine Unkosten generieren. Und alles andere bleibt bei uns und die arbeiten ja prinzipiell nur mit Garantien.
Ja, ja.
Und das ist natürlich ein völlig anders strukturiertes Business. Aber im kleineren Rahmen, und da ist es ja jetzt auch beim Boxen so, kleinere Konzerte, kleinere Bands, Solokünstler, kleinere Boxveranstalter, Boxpromoter, die haben natürlich das sind die meisten, die haben natürlich,
ja,
eine völlig andere Herangehensweise. Die haben am Ende des Tages oft nur das Ticketing,
ja,
und müssen daraus ihre Unkosten generieren. Deswegen sind das natürlich dann oft auch tolle Kämpfe, die man sieht, aber natürlich nicht mit den ganz großen Namen.
Ja, ja. Das sind ja insbesondere auch die, die aktuell Probleme haben aufgrund der Corona-Krise, weil sie einfach nicht veranstalten können.
Völlig richtig. Ne? Völlig richtig.
Wenn wir uns dieses Business angucken, können Sie sagen, oder andersrum gefragt, unterscheidet sich die deutsche Boxszene sehr stark von der internationalen? Und was man ja häufig in der Presse liest, ist auch immer so ein bisschen so, ja, Boxen wird immer noch so ein Tick auch mit Rotlicht irgendwie in Verbindung gebracht. Es ist immer, ist viel Glamour dabei, Entertainment. Ist das jetzt nur so eine deutsche Perspektive oder vielleicht auch nur meine auf das Box-Business oder ist das generell auch international so?
Also ich kenne das ja aus Fragen, seit ich in diesem Business bin oder auch früher als Sportjournalist, diesen Touch zum Milieu, den gibt es eigentlich nur in Deutschland. Also in den USA ist das überhaupt gar kein Thema. Klar gab es auch in den 30er, 40er Jahren die Mafia, ja, die sich in New York versucht hat, im Boxen einen Wirtschaftszweig aufzubauen, wo man sagt, auch später in den 50ern, dass sie vielleicht Sonny Liston unter Vertrag hat,
ja, ja,
und so weiter. Da gibt es viele Gerüchte, bewiesen worden ist natürlich nie was, aber das deutsche Boxen kann man jetzt sicherlich international gar nicht vergleichen, weil eigentlich ist es prinzipiell so, dass man immer auf jedes Land schauen muss. England ist sicherlich aktuell, was Boxen betrifft, die Nummer 1
ja.
Nation. Dort passiert extrem viel. Die haben eine tolle Amateurarbeit, die dort geleistet wird, haben in Sheffield ein großartiges Zentrum für die Amateurboxer, für die Top-Leute aufgebaut, aus der beispielsweise auch Anthony Joshua
ja,
hervorgegangen
ja.
ist. TV-Rechte sind durch die Decke gegangen. Die Lizenzsummen, also die TV-Sender dort überbieten sich gegenseitig, wollen unbedingt Boxen zeigen. Davon kann in Deutschland leider aktuell keine Rede ja. sein. In den USA passiert auch sehr viel und Interesse ist immer national wie auch international an internationalen Großereignissen.
Ja,
also wenn
ja.
ein Canelo boxt, wenn ein Anthony Joshua boxt, ein Wilder, ein Fury, zu unseren Zeiten die Klitschkos, dann ist das auch international, gerade auch wenn es ums Schwergewicht geht, ein Riesenthema. Aber ansonsten muss man ehrlicherweise sagen, was schade ist, gibt es auch in Deutschland tolle Boxer, großartige Veranstaltungen, aber wenig Mediennachhall.
Ja.
Und das ist eigentlich schade.
Haben Sie ein Gefühl, woran das liegt? Oder sind einfach nicht die Persönlichkeiten da? Weil irgendwie jetzt, wenn man, keine Ahnung, in die 90er guckt, in die 2000er vielleicht, da waren mit Maske oder dem einen oder anderen ja schon auch ein paar Persönlichkeiten, die auch nicht Schwergewicht waren, sondern andere Gewichtsklassen bespielt haben. Es gab einen relativ großen Medienhall drumherum. Das hat nachgelassen. Liegt das an den Personen, die boxen oder an den, so wie die vermarktet werden? Oder ist einfach das Interesse in einer Gesellschaft irgendwie am Boxen gesunken?
Ich glaube, das Interesse am Boxen ist nach wie vor da. Das weiß man auch aus Studien, Umfragen. Das ist genauso groß. Es liegt natürlich an den Protagonisten, auch
ja.
da. Und man muss natürlich auch, dieses Wort wird ja immer wieder sehr stark ins Spiel gebracht, am Storytelling arbeiten.
Ja.
Henry Maske hatte eine ganz besondere Geschichte, dann dieser Gegensatz gegen den in Anführungszeichen Bad Boy Graziano Rocchigiani, was er eigentlich gar nicht war, ich kannte ihn auch persönlich. Dann der dritte im Bunde damals, Darius Michalczewski, das waren großartige Zeiten mit den dreien in der gleichen Gewichtsklasse noch dazu. Aber auch heute haben wir zum Beispiel Kampf Barau gegen Kulkay, steht demnächst an.
Ja.
Ganz toller Kampf in Deutschland. War jetzt, glaube ich, wenn ich das mitbekommen habe, nicht so das ganz große Interesse im TV.
Ja.
Wird jetzt übertragen von Sport 1, dankenswerterweise, was ich toll finde, dass sie das übertragen. Das ist ein toller Kampf und auch zwei super Sportler. Aber da kann man sicherlich mehr machen, aber dann muss man natürlich auch mit den Sportlern arbeiten, muss versuchen, mit den Sportlern Medienarbeit zu machen, muss versuchen, die Sportler auf eine andere Plattform zu stellen.
Ja.
Und das fällt, glaube ich, vielen schwer.
Ja, das heißt, am Ende, um erfolgreich zu sein, muss man ein Top-Sportler sein. Das ist aber nur die Basis, weil man dann auch so Tick Entertainment gehört halt einfach mit dazu.
Also Sport ist Entertainment.
Ja. Ja. Ja,
also zumindest auf der Ebene, wo wir über, also wenn wir vom Profisport reden, ist Profisport Entertainment und gehört in dieselbe Kategorie wie Konzerte, Musik allgemein. Das versteht sich von selbst. Und das ist ja auch genau der Punkt, warum jetzt allgemein im Entertainment-Business, Sie haben es vorher angesprochen, in Zeiten der Pandemie es natürlich ein Riesenproblem gibt.
Ja, ja. Als Sie das Management übernommen haben, der Klitschkos, und dann auch mit den Jungs zusammen die Firma gegründet haben, war Ihnen damals schon so sonnenklar, worauf es ankommt, um insbesondere auch wirtschaftlich und medial sehr erfolgreich zu sein? Oder hat sich da über Zeit so ein Plan entwickelt bei Ihnen, in dem dann ja auch für Sie erstmal neuen Job?
Gut, für mich war es natürlich jetzt in vielen Bereichen nicht ganz so neu, weil ich gerade was Vertragsbehandlungen betrifft, TV-Rechteverhandlungen, natürlich die andere Seite kannte. Ich war ja bei Premiere beispielsweise nicht nur in Anführungszeichen Moderator und Kommentator, sondern ich habe die Boxredaktion geleitet, habe also auch Verhandlungen geführt, Vertragsrechteverhandlungen geführt mit Don King, mit Bob Arum, mit HBO, mit Showtime in den USA. Ich kannte also natürlich auch das Vertragswerk, die vertragliche Seite. Ich hatte natürlich eine völlig andere Herangehensweise daran, kannte die Zahlen, kannte das Business und hatte da natürlich auch das richtige Rüstzeug, um damit den Klitschkos im Management und später auch mit der eigenen Firma entsprechendes zu leisten und zu bewegen. Aber klar ist auch, dass ich natürlich viel dazu lernen musste. Das war natürlich auch Learning by Doing im großen Bereich. Aber ich habe viel mitgebracht.
Ja,
ich kannte
ja
den Medienbereich. Ich wusste natürlich auf der anderen Seite auch, was ist für einen Medienschaffenden wichtig, wenn er mit einem Sportler etwas vorbereitet, ein Interview macht. Worauf kommt es an? Wie kann man Themen setzen? Das haben wir, glaube ich, auch ganz gut hingekriegt.
Ja, ja. Ich muss gestehen, ohne da jetzt auch sozusagen irgendwie Ihnen persönlich zu viel Komplimente geben zu wollen, aber was mir aufgefallen ist in den letzten, ich sag mal so, ist jetzt so rund 25 Jahre, die Klitschkos ja auch in Deutschland unterwegs sind, die wirkten immer extrem professionell, extrem gut vermarktet und sehr klar und fokussiert. Was glauben Sie, wie viel haben die einfach schon als Persönlichkeit mitgebracht dafür?
Ganz viel, ganz viel. Also der Hauptdank, würde ich sagen, geht an die Eltern.
Okay.
Gar keine Frage.
Ja.
Ich habe die Eltern kennengelernt, der Vater lebt leider nicht mehr. Großartige Eltern, die haben von zu Hause wirklich viel mitbekommen. Mutter Lehrerin, Vater sehr hoher Militär.
Ja.
Die haben Disziplin mitbekommen. Die haben von ihrer Mutter sehr, sehr viel mitbekommen, was Lernen betrifft, Intellekt betrifft, was eine Allgemeinbildung betrifft. Und das konnten sie natürlich auch entsprechend dann umsetzen. Und so wie die Menschen die Klitschkos nach außen wahrgenommen haben, so waren sie auch privat.
Ja,
also ich habe wie oft in all den Jahren gedacht, Mensch, die sind ja so down to earth, sind ja super Typen, aber genauso sind sie.
Ja, ja.
Gleiches gilt übrigens auch für Henry Maske.
Genauso. Ja, ja. Was glauben Sie, was sind so die Hauptkriterien, wenn ich als Boxer auf so ein Niveau kommen möchte? Also jetzt nicht ich, aber als ein Boxer, der auf dieses Weltmeisterniveau kommen möchte, auch nicht nur im Sportlichen, sondern auch in der Vermarktung und in der PR oder auf der PR-Ebene.
Gut, es ist ja natürlich immer sehr schwer zu sagen und kommt immer sehr stark auf die einzelnen Sportlerinnen oder Sportler an. Das Wichtigste ist natürlich, um beim Sportlichen zu bleiben, dass man erstmal entsprechendes Talent mitbringt.
Ja.
Und dann, glaube ich, ist das A und O Disziplin in jedem Bereich.
Ja.
Disziplin ist das A und O. Und ich habe nie diszipliniertere Sportler kennengelernt als die Klitschkos.
Ja.
Die haben sich auch, wenn sie krassester Favorit waren, vor einem Kampf, auf den Kampf genauso vorbereitet, wie auf einen Kampf, was ich im Stadion auf Schalke von Wladimir gegen Chagayev oder gegen Joshua im Wembley-Stadion, das spielte keine Rolle. Die haben ganz diszipliniert an sich gehabt, das ist das A und O.
Ja, ja.
Das ist wirklich das A und O, das habe ich da kennengelernt, das habe ich auch bei anderen kennengelernt. Diese Disziplin, die muss einfach da sein Und ansonsten ist es natürlich wichtig, gerade für Sportlerinnen und Sportler, glaube ich, die richtigen Leute, die richtigen Menschen im Team zu haben, Trainer, Management und so weiter, dass das gut aufgestellt ist, weil das Schlüsselwort hier heißt Vertrauen.
Ja.
Ohne dieses entsprechende Vertrauen geht gar nichts.
Ja. Ich habe mal, in einem Interview mit einem amerikanischen Schwergewichtsboxer gehört, der sagte, ist alles super, was die Klitschkos machen. Er würde nur nicht verstehen, warum sie das tun, weil die wären schlau, die würden gut aussehen, die könnten irgendwie alles. Warum gehen die in den Ring und hauen sich da? Das tut doch weh. Dass er kam irgendwie, weiß nicht, aus irgendeiner unteren Schicht, meinte, für ihn sei es der Weg nach oben gewesen. Bei den Klitschkos hätte er es nicht verstanden. Die hätten doch gar nicht diesen schmerzhaften Weg gehen müssen. Können Sie was dazu sagen? Oder soll ich Wladimir lieber direkt fragen?
Ja, ich meine, das kann man, das hängt sicherlich einfach damit zusammen, weil sie halt ganz normal in diesen Sport als Jugendliche, Kinder eingestiegen sind, Spaß dran hatten, das weitergemacht haben und diesen Sport einfach extrem gut ausgeübt haben. Und da war, glaube ich, damals, genauso wie Henry Maske mir das auch mal erzählt hat, war ja nie das Thema, dass sie Profis werden.
Ja, ja.
Waren einfach extrem gut in dem, was sie da gemacht haben. Es ging dann eben, siehe Maske, siehe Wladimir, bis hin zum olympischen Gold.
Ja,
und
ja.
Dann kommt erst der Schritt. Und Henry hatte ja einfach das Glück, beispielsweise, dass es die Wiedervereinigung gab, der eiserne Vorhang fiel und er dann Profisportler werden konnte. Damit hatte er ja nie gerechnet.
Der war auch schon über 30 zu dem Zeitpunkt, kann das sein?
Das weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls hat er dann eine großartige Karriere noch hingelegt.
Ja, ja. Was so ein bisschen auffällt, und ehrlicherweise, die gerade genannten Sportler fallen da gar nicht so rein, aber wenn man Boxen vergleicht mit anderen Sportarten, dann erscheint mir häufig es so, dass wenn ein Boxer über Geld redet und über Geld verdienen, dann wird das so in der Öffentlichkeit als total okay wahrgenommen. Es gibt auch amerikanische Boxer, die so vor Bündeln von Dollarscheinen irgendwie posen. In anderen Sportarten ist das nicht so. Also beim Fußball zum Beispiel, da gibt es ja dann eher so die Rufe scheiß Millionäre irgendwie von den Rängen. Haben Sie eine Idee, woher das kommt, dass Geldverdienen im Boxen eher akzeptiert ist als vielleicht bei anderen Sportarten?
Das habe ich jetzt so nicht wahrgenommen. Also ich glaube, das ist immer auch gerade, was jetzt hier die Schimpfworte betrifft, von Süd, West, Nord oder Ostkurve im jeweiligen Stadion. Ich meine, das muss man nicht ernst nehmen. Das ist eine Minderheit.
Ja, ja. Ja,
da muss man sich nicht immer nachrichten. Und das ist ein Wettbewerb, das ist ein Entertainment-Business.
Ja.
Und die Spieler bekommen das Geld, was sie oder ihr Management verhandeln. Und dementsprechend ist das okay. Aber auch die Klitschkos haben nie über Geld gesprochen.
Ja, ja.
Ja, also ich meine, es stand dann immer irgendwelche Zahlen in den Medien. Für diesen Kampf bekommt er dies oder das. Und das war alles irgendwelche Zahlen. Wir haben nie irgendwelche Zahlen veröffentlicht, nie drüber gesprochen. Außer bei wenn es eine Purse-Bit gibt, da werden ja die Zahlen dann öffentlich.
Purse-Bit war noch, wenn der Kampf versteigert wurde.
Wenn der Kampf vom Verband bei einer Pflichtverteidigung versteigert wird, man sich vorher nicht mit dem Gegner oder dem Management einigen konnte.
Ja.
Und da kommen dann natürlich teilweise gravierende Zahlen. Aber nichtsdestoweniger glaube ich, hat jeder einzelne Sportler nie über seine Börse gesprochen.
Ja.
Außer jetzt beispielsweise Floyd Mayweather, du hast es gesagt, der quasi vor Geldbündeln posiert hat. Aber gut, ich würde sagen, that's America.
Ja, okay.
Das hat Tyson auch schon gemacht. Da war ich selber Journalist unten in Atlantic City bei einer Pressekonferenz. Und Don King packte dann, ich weiß gar nicht, riesige Bündel mit Dollars aus und irgendwelche Pakete und schmiss die dann in die Luft und Tyson wedelt damit rum, und weil er mit Tyson gewettet hatte, dass er, ich glaube es war damals Williams 89, dass er ihn nicht in der ersten Runde ausknocken würde, und er hat es gemacht, also wie auch immer.
Ja.
Da ging es um $100,000,
ja,
die beiden mal eben gewettet hatten, und das wurde dann dort in Cash direkt überreicht und
okay,
hochgehalten. Also das wäre, glaube ich, in Deutschland auch bei entsprechenden Sportlern undenkbar.
Nicht, okay, dann ist es eher ein, nicht zwischen den Sportarten ein Unterschied, sondern eher so eine internationale eine andere Wahrnehmung vom Thema Geld. Exakt. Okay, aber wo wir gerade dabei sind, was waren denn so die Top 3 skurrilsten Momente, die Sie so erlebt haben, sowohl als Boxjournalist als auch dann als Manager der Klitschkos, der eben angesprochene Tyson-Manager, die soll ja auch irgendwie durchaus eine große Granate gewesen sein, was so unterschiedliche Themen angeht.
Sie meinen den Promoter,
Don King. Genau, Don King, genau.
Ja, Don King ist natürlich eine sehr schillernde Person. Ich habe mit dem zigmal verhandelt, sowohl als TV-Manager, damals eben in verantwortlicher Position bei Premiere, wie auch später dann als Manager.
Ja.
Klar, das ist sicherlich jemand, der zwar großartige Kämpfe promotet hat, wie den Rumble in the Jungle und den Thriller in Manila,
ja,
großen Kämpfe von Ali gegen George Foreman und den dritten Kampf gegen Joe Frazier. Aber er hat natürlich, glaube ich, auch viele Familien, viele Boxer ins Nichts stürzen lassen, ganz bewusst. Hat ihnen Gelder vorenthalten. Das kann man nicht so locker mit Schlitzohrigkeit bezeichnen. Das ist grauenhaft, was der Mann gemacht hat, und sicherlich kein Vorzeigemodell. Passt, dass er, würde ich sagen, im letzten Wahlkampf für Donald Trump Werbung gemacht hat.
Okay.
Beiden haben ja auch eng zusammengearbeitet in den Ende 80er, Anfang 90er Jahren, als Donald Trump 3 Casinos hatte und Don King dort einige seiner Kämpfe veranstaltet hat. Auch Tyson-Kämpfe. Tyson hatte damals Exklusivität mit dem Trump Plaza und dem Taj Mahal, beides Casinos, die Trump gehörten. Und das sagt eigentlich schon alles. Aber ansonsten muss man da sagen, dass es für mich natürlich vor allem um Momente ging als Journalist. Ich war,
wie gesagt,
Nummer 1 würde ich nach wie vor den Orbis-Kampf setzen als größten Skandal, bei dem ich am Ring saß, 97, eben der zweite Kampf zwischen Evander Holyfield und Mike Tyson. Dann an 2 würde ich sagen, war die Massenschlägerei im Madison Square Garden. Das war 1996, da haben Riddick Bowe und Andrzej Golota
gegeneinander
geboxt, ausverkauftes Haus, großartiger Schwergewichtskampf, der hin und her wogte, und dann wurde Golota, der auf dem Punktzettel klar vorn war und eigentlich nur hätte aufpassen müssen, nach mehrfachen Tiefschlagens disqualifiziert, und dann rannte einer aus dem Management-Team von Riddick Bowe, rannte in den Ring mit einem riesigen Walkie-Talkie und haute das auf den Kopf von Golota, Blut spritzte, und innerhalb von Minuten gab es eine Massenschlägerei im Madison Square Garden zwischen polnischen Fans und schwarzen Amerikanern oder schwarzen Fans von Riddick Bowe. Es war grauenhaft.
Ja.
Also da spielte dann schon Rassismus, glaube ich, eine große Rolle, traurig genug.
Und Sie saßen da am Ring?
Ich saß am Ring, ja. Und das ging dann wirklich, kam dann auch immer näher an diesen TV-Bereich. Und ich weiß noch, dass dann der Kollege, der rechts von mir saß und für Sky den Kampf kommentiert hat, mir das Zeichen gab, weil wir waren ja live auf Sendung, mussten diese unglaublichen Bilder noch kommentieren. Ja, so zeigte er mit den Fingern, let's go.
Okay.
Und dann bin ich mit ihm, er hatte als Co-Kommentator den damaligen WBC Cruisergewicht-Champion dabei, und hinter dessen breiten Rücken haben wir dann uns verabschiedet weiß ich noch wie heute, und zu den Zuschauern gesagt, tut mir leid, mit diesen unschönen Bildern mich verabschieden zu müssen aus dem Madison Square Garden, wünsche Ihnen trotzdem eine gute Nacht.
Ja,
und Kopfhörer dann hingelegt und dann schnell
und dann
raus.
Weg.
Ja, und dann war draußen schon mehrere hundert Schaffen von Polizisten, die dann reinkamen. Also vorher waren da eigentlich an Security nur ältere Platzanweiser im Madison Square Garden. Und mit diesem Kampf, 96, gab es das dann überhaupt erst, dass im Madison Square Garden es richtige Security gab.
Okay.
Also ich weiß noch, am nächsten Tag war dann die Headline der New York Post, Riot at the Garden. Es war unfassbar. Sowas habe ich überhaupt noch nie erlebt. Ja? Und dann an 3 war dann, würde ich sagen, der zweite Kampf, saß ich eben auch am Ring, zwischen Riddick Bowe und Evander Holyfield.
Ja.
Als, ich weiß nicht mehr, welche Runde das war, siebte, achte Runde, das war in der Outdoor Arena des Caesars Palace in Las Vegas.
Ja.
Da landete ein Drachenflieger, also mit so einem Propeller, versuchte, im Ring zu landen, krachte oben, also während des Kampfes, krachte oben an die an diese Balustrade über dem Ring, über diese Überdachung, knallte an diese Lampen ran und knallte da dann vor den Zuschauern unten an den Ring. Und ich weiß noch, wie heute, der Evander Holyfield sah den von seiner Seite, die standen im Ring ineinander während des Kampfes, sah den und ging so zurück und der Bo dachte sich in dem Moment, der will mich foppen, glaube ich, der will mich locken. Ja? Ja. Und dann rannte der Holyfield weg in die Ecke und der Bo guckte sich um und dann war der Kampf erstmal vorbei und war, glaube ich, eine halbe, dreiviertel Stunde Pause.
Und dann wurde weitergekämpft?
Und dann wurde weitergekämpft.
Okay.
Die hatten dann, haben sich dann kurz zurückgezogen. Ich weiß nicht, ob die in der Kampf... Nee, die sind, glaube ich, im Ring geblieben, hatten dann ihre Mäntel übergeworfen. Und dann ging es weiter. Das waren so, würde ich sagen, die drei Extrempunkte.
Das ja...
Als Kommentator.
Das ist ja Wahnsinn. Aber Sie haben gerade so ein paar durchaus schillernde Namen auch genannt. Also... Die großen Schwergewichtler, da sind ja einige dabei, die schon auch eine sehr lange und erfolgreiche Karriere gemacht haben. Was ich mich als Zuschauer halt häufig frage, ist, ich kann durchaus nachvollziehen, so wie der Boxer, den ich vorhin zitiert habe, der sagt, Mensch, Boxen ist so mein Weg nach oben und ich verdiene damit mein Geld. Top-Manager werde ich wahrscheinlich bei einer Sportartikelfirma nicht werden, deshalb mache ich es übers Boxen. Das ist wahrscheinlich nachvollziehbar, aber gerade die, die schon da oben unterwegs sind, schon auch ein ganzes Stück weit Geld verdient haben, warum machen die weiter? Vielleicht da kurz im Hintergrund, Boxen unterscheidet sich ja schon sehr stark von anderen Sportarten, einfach weil es eine Kampfsportart ist und es tut halt nicht nur weh, weil man halt schnell laufen muss und irgendwie einem die Beine dann wehtun, sondern es tut ja dann im Zweifel auch weh, weil es da einen auf die Mütze gibt. Was treibt die gerade so diese Top-Profis an und gibt es da vielleicht auch Angst, die im Zweifel dort eine Rolle spielt in den Köpfen dieser Boxer?
Gut, es sind zwei unterschiedliche Aspekte. Angst im Boxen, glaube ich, haben viele, wenn sie in den Ring steigen. Aber das ist wie beim Gift einer Schlange.
Ja.
Das kann man medizinisch nutzen.
Okay.
Und dann kann es ein Vorteil sein. Wenn man zu viel bekommt, kann es tödlich sein. Ich glaube, Angst, Respekt liegen sehr nah beisammen, wenn man in den Ring steigt. Das ist, glaube ich, schon eine Sportart, die, weil sie auch sehr physisch ist, sehr direkt, schon was ganz Besonderes darstellt. Das ist auch das, glaube ich, was für die Menschen draußen, die zuschauen, ein ganz besonderer Aspekt ist. Aber der zweite oder der einleitende Teil Ihrer Frage oder deiner Frage ist natürlich ein großes Problem im Boxen, dass viele zu lange boxen, weit über ihren Zenit hinaus. Wenn ich Weltmeister bin, ist es natürlich ganz schwer zu sagen, ich höre jetzt auf. Es gibt nur ganz wenige, die das geschafft haben. Wenn wir jetzt mal ins Schwergewicht gehen, weil da die Namen den Zuhörern natürlich am bekanntesten sind, ein Rocky Marciano ist der Einzige, der ungeschlagen als Schwergewichtschampion zurückgetreten ist. Lennox Lewis ist als Weltmeister zurückgetreten.
Hat ein bisschen Glück gehabt, wenn ich das richtig sehe.
Genau, gegen Vitaly. Das hätte auch durchaus anders gehen können. Das hat er auch gewusst, deswegen hat er das Rematch auch nicht angenommen. Und Vitaly selbst natürlich auch, als Weltmeister aufgehört, 2012. Und das ist toll, wenn man das hinkriegt.
Ja.
Aber wichtig ist natürlich, glaube ich, bei den Genannten, die hatten einen Plan auch danach, auch Wladimir.
Ja,
hat zwar leider den letzten Kampf im Wembley-Stadion gegen Joshua sehr knapp verloren, das hätte auch anders ausgehen können, aber auch er hatte danach einen klaren Plan, was er danach beruflich machen will, in welche Richtung seine Entwicklung gehen soll. Und dementsprechend haben die, würde ich sagen, sehr rechtzeitig aufgehört, aber natürlich gibt es viele, die weitermachen und jüngstes Beispiel ist jetzt Mike Tyson, der für November sein Comeback angekündigt hat, 15 Jahre nach seinem letzten Kampf. Und es soll nur ein Showkampf sein. Wenn es nur das ist, ist es okay.
Ja.
Ja, das ist dann eben nichts anderes als ein gut vermarkteter, gut promoteter Zirkus-Act.
Ist ein bisschen wie Wrestling.
Ja, genau.
Ja.
Sollte es mehr sein, was natürlich viele Fans erhoffen, fände ich es brutal und nicht nachvollziehbar.
Ja, aber er hat ja noch einen sehr guten Gegner sich da organisiert.
Oder? Ja, aber die beiden sagen ja trotzdem, Roy Jones ist der Gegner, sagen ja beide trotzdem, das ist ein Showkampf.
Ja, ja.
Und gut, beim Boxen ist es natürlich immer ein bisschen schwer, auf Show zu machen, weil das ist jetzt nicht irgendein inszenierter Rocky-Film,
ja, ja,
sondern die beiden stehen da im Ring. Die haben natürlich eine andere Unzenzahl, also die Polsterung der Handschuhe wird wesentlich dicker sein.
Ja, ja.
Dadurch die ganze Sache natürlich auch im wahrsten Sinne des Wortes abgemildert. Ja, aber trotzdem ist es ja prinzipiell in diesem Sport so, dass viele immer wieder kommen,
ja, ja,
und auch im höheren Alter dann, und dann lässt natürlich die Reaktionsschnelligkeit nach, die Reflexe lassen nach, wo man denkt früher, oh Mensch, den Schlag, den kann ich jetzt landen, das reicht dann eben nicht mehr.
Ja, ja.
Das wird dann doch eher ein Schlag, der telegrafiert wird für den meist jüngeren Gegner. Und man kassiert viel mehr Schläge. Das war natürlich sicherlich auch gerade, ich hatte es gesagt, mein großes Idol, Muhammad Ali, bei ihm ein ganz trauriges Kapitel seines Lebens, dass er deutlich zu lange geboxt hat.
Ja.
Hätte er spätestens mit dem Thriller in Manila damals 75 aufgehört, wo er alles erreicht hatte, wäre es natürlich deutlich besser gewesen, aber hat er dann sogar nochmal ein Comeback gemacht 1980 gegen Larry Holmes,
ja,
der Weltmeister war, und es war ein Desaster.
Ja, ja.
Das war ein absolutes Desaster. Der einzige Kampf, den Muhammad Ali vorzeitig verloren hat, und war nur noch ein Schatten seiner selbst, hat damals schon, wie man später dann wusste, Medikamente genommen. Das ist einfach ein trauriger Teil des Boxsports, den es immer wieder gibt. Aber es sind am Ende des Tages natürlich Ausnahmen.
Ja, ja. Und Sie haben Wladimir angesprochen. Persönliche Einschätzung, reizt ihn nochmal zu sagen, Mensch, irgendwie den letzten Kampf habe ich verloren, ich würde doch nochmal, oder ist das so, was, wie es nach außen wirkt, dass er fein ist damit und er hat mit dem Boxen abgeschlossen?
Das kann ich nicht sagen, wie es in ihm ausschaut.
Ja.
Darüber würde ich mich auch nie mit ihm unterhalten, weil das ist, glaube ich, eine ganz persönliche Geschichte. Aber er hat damals seinen Rücktritt erklärt, nach dem Kampf im Wembley-Stadion. Und es war ein großartiges Ende einer großartigen Karriere.
Ja, ja, ja.
Natürlich, das i-Tüpfelchen wäre besser gewesen, als Weltmeister abzutreten, aber nichtsdestoweniger war es ein großartiger Kampf, der hin und her wogte und sicherlich zu den Top Ten im Schwergewicht aller Zeiten gehört.
Ja, ja.
Sagen ja auch eigentlich alle Experten. Aber er hat genug danach zu tun, er hat alles bewiesen. Und ob es ihn dann nochmal reizt, kann ich nicht sagen. Die Argumente, die ich vorhin gesagt habe, wenn es jetzt nicht ein Showkampf ist, gelten natürlich für jeden.
Ja, ja. Sie arbeiten heute noch mit den Klitschkos, Sie sind noch...
Ja, offiziell ja, aber
ja.
Natürlich gibt es eigentlich in unserem Bereich nichts mehr zu machen, weil es geht ums Boxen und die anderen Themen, die Wladimir betreibt und logischerweise Vitali auch als Bürgermeister von Kiew, sind natürlich in völlig anderen Bereichen.
Ja. Ist das so, dass wenn man, Sie haben ja lange mit den mit absoluten Top-Leuten zusammengearbeitet in dem Umfeld, fällt es dann schwer, wieder solche Top-Leute zu finden und mit denen dann irgendwie nochmal was Ähnliches aufzubauen? Oder sagt man, ähnlich zum Beispiel im Startup-Umfeld, ist es so, man gründet ein Unternehmen und vielleicht hat man es mal verkauft und das war irgendwie super, so ein Once-in-a-Lifetime-Opportunity, die man da genutzt hat. Ist das im Sportbusiness ähnlich oder würden Sie sagen, das ist in Anführungsstrichen reproduzierbar? Also da kommt der nächste Schwergewichtler, irgendwie mit dem kann man was Ähnliches aufbauen. Wie sehen Sie das?
Ja, das ist viel natürlich von Zufällen abhängig.
Ja.
Ich arbeite jetzt mit Peter Kadiru zusammen,
ja,
ein junger Schwergewichtler aus Hamburg.
Ja, ja.
Und der war Jugend-Olympiasieger,
ja,
also hat auch als Amateur wirklich seine Meriten. Und der hat sicherlich das Potenzial, auch ganz oben anzuklopfen. Ob das dann am Ende des Tages klappt, weiß man nicht. Macht jetzt oder hat jetzt 9 Profikämpfe und ist, wie gesagt, gerade erst 23 Jahre alt, hat natürlich noch alles vor sich. Man sagt ja, dass das Schwergewichtler eigentlich erst wirklich jenseits der 30-Marke wirklich reifen.
Ja, ja.
Nicht für jeden, hängt auch immer ein bisschen vom Lebenswandel ab. Mike Tyson wurde mit 20 jüngster Schwergewichtsweltmeister aller Zeiten, aber hat durch seinen exzessiven Lebenswandel natürlich selber viel kaputt gemacht und seine Karriere sicherlich selbst verkürzt. Aber das sind Möglichkeiten, wo man seine Expertise, sein Wissen weitergeben kann.
Ja,
mache ich gerne,
ja.
Aber ohne Zwang.
Ja, ja. Aber es macht Spaß.
So. Nach wie vor macht es Spaß, weil ja. Sport ist mein Hobby. Es wird es immer bleiben. So wie ich mir wahnsinnig gerne Fußballspiele angucke, Eishockey, Handball, Fußball, hatte ich schon gesagt, Boxen. Und wenn man dann in einer Sportart mit einem sympathischen Jungen wie dem Peter Kadiru zusammenarbeiten kann, etwas weitergeben kann, ist das großartig und macht auch Spaß.
Ja.
Da guckt man dann nicht mehr aufs Geld oder auf die letzten finanziellen Möglichkeiten, das ist ja auch klar. Aber für ihn das Beste rauszuholen, auch gegenüber Promotern, für ihn alles, was möglich ist, zu leisten, das macht Spaß.
Ja, ja. Was glauben Sie, wie sich insgesamt so die Zukunftsperspektive vom deutschen Boxen, wir hatten ja schon gesagt, es hängt sehr stark an den einzelnen auch Boxern tatsächlich, sind da noch so ein paar mehr in der Pipeline, wo man sagen könnte, die haben das Potenzial in Deutschland auch vielleicht nicht die nächste Henry Maske und Schulz-Ära irgendwie einzuleiten, aber schon das Boxen wieder ein bisschen präsenter zu machen?
Also es gibt sehr, sehr gute Boxerinnen und Boxer, die das Potenzial haben. Entscheidendes, wir hatten das in unserem Gespräch ja schon erwähnt, ist natürlich auch, dass man den richtigen Medienpartner hat,
der
diese Protagonisten dann auch entsprechend fördert, nach außen fördert. Das Storytelling ist wichtig.
Ja.
Das gehört zusammen.
Ja.
Ich glaube, wenn die Situation so gewesen wäre, wie sie jetzt ist, hätten auch Henry Maske, Darius Michalczewski, die Klitschkos, Graziano Rocchigiani nicht solche Namen werden können, wenn sie quasi im TV keine Rolle gespielt hätten.
Ja, ja. Das heißt, wir müssen einfach mal Netflix überzeugen, das Thema Boxen aufzunehmen, erst als Dokumentation und dann sozusagen auch nochmal als Live.
Ja, das Netflix des Sports, wird ja hinlänglich oft gesagt, ist The Zone.
Ja.
Und da ist sicherlich einiges dran. Und The Zone macht extrem viel im Sport, berichtet super über die Sportarten, aber im Boxen eben leider nur international mit den ganz großen Kämpfen, die ja fast alle bei The Zone laufen, was auch toll ist, schaue ich gerne.
Ja.
Hatte ja sogar das Vergnügen, als Experte im letzten Dezember beim Rematch zwischen Joshua und Ruiz mal wieder am Mikrofon zu sitzen, was Spaß gemacht hat. Und aber noch toller wäre es natürlich, wenn man einen großen TV-Partner hätte, der kontinuierlich über das Boxen berichtet und dementsprechend natürlich auch die Sportart nach außen fördert.
Ja. Auf den Kampf aus dem letzten Dezember, da muss ich jetzt aber nochmal eingehen, das wäre mir fast durchgerutscht. Anthony Joshua hat ja da den Titel zurückgeholt, den er ein halbes Jahr vorher gegen einen Gegner verloren hat, der tendenziell ihm eigentlich nicht das Wasser reichen konnte, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung und vielleicht sogar auch in Joshuas eigener Wahrnehmung, das können wir von außen jetzt schwer beurteilen. Sie haben ja auch Kämpfe erlebt, die auch relativ hart gefallen und dann wieder aufgestanden sind. Aus der Außenperspektive, was führt dazu, dass selbst so Top-Profis manchmal nicht auf den Punkt da sind? Oder ist es schlicht und ergreifend der Lucky Punch, der dann auch im Boxen mal kommen kann, dass auch mal ein Tyson ist K.O. gegangen, auch Wladimir musste mal auf den Ringboden und auch Joshua hat ja verloren vor einem Jahr etwa. Woher kommt das?
Kann man natürlich nicht verallgemeinern. Im konkreten Falle Joshua gegen Ruiz im Madison Square Garden damals war sicherlich so, dass Joshua viel zu übereilt agiert hat. Er hatte Ruiz am Boden und alte Boxweisheiten wiederholen sich, bleiben Weisheiten, wie es so schön heißt. Angeschlagene Boxer sind doppelt gefährlich.
Ja.
Ruiz kam zurück, Joshua hat nicht aufgepasst, wollte sofort den finalen K.O.-Schlag setzen, kriegte im Konter einen Haken. Und ab dem Moment war der Kampf für ihn eigentlich vorbei. Er hielt sich zwar noch auf den Beinen, aber hat sich von diesem Schlag nie wirklich erholt. Und das war es dann für seine erste Titelverteidigung im Madison Square Garden. Gerade für ihn natürlich bitter. Ich kenne ihn auch persönlich aus seinem Management. Wollten unbedingt im amerikanischen Markt überzeugen. Und dann boxen wir das erste Mal dort und tja, kassiert eine K.O.-Niederlage. Das war bitter. Aber zeigt sich, gerade im Schwergewicht, man darf niemanden unterschätzen. Man darf nicht überhastet agieren.
Ja.
Den Kampf hätte er garantiert gewonnen. Ja. Wenn er vorsichtig weitergeboxt hätte, hätte gewartet, bis wirklich die Lücke da ist, weiter hinter dem Jab gearbeitet. Und das hat er ja dann vorbildlich im Rematch gemacht. Da hat er eigentlich geboxt, wie Wladimir immer geboxt hat und ihm auch vorher gesagt hat, auf Distanz bleiben, keinen Gefahren eingehen, außer Distanz punkten. Macht den Kampf natürlich optisch etwas langweiliger, aber erfolgreicher.
Ja, ja. Das heißt, in dem Rückkampf hat Ruiz im Prinzip die Chance nicht gehabt, die er eigentlich auch nicht hätte haben dürfen im ersten Kampf, weil er fachlich einfach der, wie man so schön sagt, der schlechtere
Boxer. Der ist schon technisch sehr, sehr gut und hat auch den entsprechenden Punch. Aber man muss natürlich immer seine eigenen Stärken im Boxen versuchen zur Geltung zu bringen. Das heißt, bei Joshua mit der größeren Reichweite, der Beweglichkeit, auf Distanz bleiben, aus der Distanz agieren und nicht sich in die Halbdistanz oder den Infight zu begeben, wo ich ja quasi dem Gegner die Tür aufmache.
Ja, ja. Sie haben gerade gesagt noch, Wladimir hat Anthony Joshua gesagt, im Prinzip, wie er kämpfen sollte, bestens. Gibt es sowas wie Freundschaft auch unter den Profiboxern? Also die hat sich dann auch schon tatsächlich richtig auf die Nase gehauen haben. Der Schmerz wird ausgeblendet und hinterher kommt man gut auch miteinander klar. Also ich sag mal, Lennox Lewis und Vitali Klitschko ist ja auch ein, zumindest meint man, dass die sich jetzt nicht total böse sind in der
Das ist so. Also Freundschaft ist natürlich ein großes Wort.
Ja.
Ich weiß nicht, ob jetzt Wladimir und Joshua jetzt wirklich Freunde im Sinne dieses Wortes sind, im tieferen Sinne dieses Wortes. Aber sie haben sich vor dem Kampf, nach dem Kampf gut verstanden. Es gab ja nie diesen berühmten Trash-Talk zwischen den beiden. Und da ist auch nichts hängen geblieben. Und dementsprechend war das völlig unproblematisch. Wir haben dann für eine Doku sich auch wieder getroffen, nach dem Kampf im Madison Square, im Wembley Stadion. Und da ist nichts hängen geblieben. Aber klar, wenn man ständig Trash-Talk macht, den anderen runterputzt, dann kann es sein, dass man sich trotzdem im Ring nach einem harten Duell umarmt oder Shake Hands macht. Aber am Ende des Tages gab es zum Beispiel ein berühmtes Beispiel zwischen Ali und Frazier.
Ja.
Nach diesem gab es nie Freundschaft, im Gegenteil.
Ja.
Joe Frazier hat Ali niemals vergessen, dass er ihn immer wieder in der Promotion für die Kämpfe runtergeputzt hat, ihn als Uncle Tom bezeichnet hat und so weiter. Das ist immer bei ihm hängen geblieben bis zu seinem Tod. Und das tat Ali sicherlich später auch leid. Und Frazier konnte das niemals verwinden. Das gibt es im Boxen natürlich auch.
Ja.
Das ist eine andere Sportart als im Fußball, wo man dann nachher noch Trikot tauscht und so weiter. Aber es ist ein Mannschaftssport. Ein Einzelsport hängt natürlich immer sehr stark davon ab, wie wurden Kämpfe aufgebaut, wie ist das gelaufen.
Ja.
Im Normalfall, wir sprechen ja jetzt hier eigentlich meistens über das Weltmeister-Level.
Ja.
Im Normalfall bei kleineren Veranstaltungen ist das, nach dem Kampf ist ein Sport.
Ja,
nach dem Kampf, may the better man win, dann ist es danach vorbei, shake hands und das war's.
Ja, aber es zeigt ja auch, dass im Sport und speziell auch im Profiboxen das Thema Respekt entscheidend ist. Also,
100%.
Dass man, ähnlich wie sonst auch in der Gesellschaft.
Klar, Sport hat viele Möglichkeiten, genau dafür zu sorgen. Das ist ja eigentlich die Plattform Sport, die viel mehr genutzt werden sollte in dem Bereich. Ich erinnere an das berühmte Zitat von Nelson Mandela, Sport has the power to change the world. Und da ist ja wahnsinnig viel dran. Sport vermittelt Fairness, Disziplin. Auf der Plattform gibt es Möglichkeiten, sich für Gleichberechtigung einzusetzen, gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, gegen Homophobie. Das ist eine großartige Sportart, die so viele Menschen auch aus verschiedenen sozialen Herkünften verbindet miteinander.
Ja.
Und das macht so wahnsinnig viel aus in diesem Sport. Deswegen ist Sport so eine tolle Plattform, die wirklich auch gerade in der Politik, finde ich, viel häufiger genutzt werden sollte.
Ja, das ist eigentlich schon das perfekte Schlusswort zu unserem Podcast hier. Ich habe noch eine letzte Frage und die bezieht sich auf die Fragen, die sonst immer gestellt werden. Gibt es eine absolut nervige Frage, die man als ehemaliger Sportjournalist und Klitschko-Manager, kein ganz einfaches Wort, diese eine Frage, die man gefragt wird und die so super nervig ist, gibt es die?
Ich glaube, die Frage, die für jeden Sportjournalisten eigentlich ein No-Go ist, ist die Frage, wie fühlen Sie sich?
Okay, das war ein fast noch besseres Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, Bernd Bönte. Es hat riesig Spaß gemacht und irgendwie beschleicht mich das Gefühl, wir müssen da nochmal einen Teil 2 draus machen.
Vielen Dank.
Dankeschön. Bis dahin. Ciao. Ciao. So, das war er, der Podcast mit Bernd Bönte. Ich hatte wirklich Spaß bei der Aufnahme und ich hoffe, dass euch die Folge genauso gut gefallen hat. Ich freue mich zumindest schon mal auf Folge 2, die wir vielleicht bald mal aufnehmen können. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört. Viele Grüße und bis dahin. Ciao.